Gott führt, das sagen ganz, ganz viele. Sag doch du mal, wie hast du das schon erlebt, dass Gott dich führt, dass er Dinge lenkt, dass er dir sagt, was jetzt dran ist? Manche können richtig tolle Führungsgeschichten erzählen. Heute senden wir Annegret und Jonathan aus. Ihr wisst euch geführt. Und ich bin gespannt, was ihr später erzählen werdet. Wie war das denn bei euch? Was hat Gott getan? Manche können richtig tolle Führungsgeschichten erzählen, auch Führungen, wo ich gar nicht hin wollte. Petrus ist einer von ihnen. Auch er hat hautnah erlebt, wie Gott führt. Petrus erlebt, Gott führt, ganz, ganz deutlich. Auch ein anderer erlebt das. Die Geschichte heute müssen wir von zwei Richtungen anschauen. Gott bringt zwei Menschen zusammen, die bis dahin nichts miteinander zu tun hatten, die kannten sich nicht, die waren meilenweit voneinander entfernt. Petrus ist in Joppe am Mittelmeer, das ist das heutige Tel Aviv. Unter anderem, um den es geht, Cornelius ist in Caesarea, liegt auch am Mittelmeer, 50 Kilometer ungefähr auseinander, für Gott aber kein Problem. Aber nicht nur räumlich, auch dass die beiden als Person meilenweit auseinander liegen, für Gott kein Problem. Petrus, Fischer von Beruf, kommt aus einfachen Verhältnissen. Einer der Jünger Jesu war mit Jesus 3 Jahre unterwegs. Er ist ein Osterauferstehungszeuge, jetzt Leiter der christlichen Gemeinde in Jerusalem und er predigt für sein Leben gern. Cornelius, Soldat. Römischer Hauptmann, ein Centurio, 100 Soldaten befehligt er, wahrscheinlich stammt er aus Italien. Er ist gebildet, kann lesen, schreiben, hat ein eigenes Haus, eigene Sklaven, wohlhabend. Und er ist ein Gottesfürchtiger, das heißt ein Anhänger des jüdischen Glaubens, ohne aber offiziell übergetreten zu sein. In Apostelgeschichte 10 wird dieser Cornelius mit 4 Worten beschrieben: fromm, gottesfürchtig, spendenfreudig, ins Gebet vertieft. Coole Beschreibung. Hier prallen 2 Welten aufeinander, Petrus und Cornelius. Und Gott hat mit den beiden etwas vor. Petrus hatte ja von Jesus den Auftrag bekommen, du sollst Menschenfischer sein, aber an so einen wie Cornelius hat er nie im Leben dran gedacht. Wir werden in Apostelgeschichte 10 Zeugen von einer Begegnung mit weltgeschichtlicher Bedeutung. An diesem Tag beginnt eine neue Ära. Was ist passiert? Beide sehen etwas. Stellen wir uns vor, Cornelius ist in seinem Haus. Es ist nachmittags 3. Plötzlich erschrickt er. Ein Engel. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Herr, was ist? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte, und schickte sie nach Joppe. Seine erste Frage, Herr, was ist? Das hört sich für mich so an, wie wenn er vorbereitet wäre. Herr, was ist? Was soll ich tun? Was möchtest du? Er kennt Gott. Klar, er ist jetzt erschrocken, wird jedem von uns gehen. Aber er zögert nicht, Gott zu gehorchen. Er weiß ja gar nicht, warum soll ich den Petrus genau holen? Er tut einfach, was der Engel ihm sagt. Er sagt Ja zu Gottes Auftrag. Wir springen. Nächster Tag. 50 Kilometer südlicher. Im Haus des Gerbers Simon in Joppe, direkt am Meer. Gegen 12 Uhr. Petrus geht auf die Dachterrasse. Er will beten. Es ist kurz vor Mittagessen. Und im Text wird betont, ihm knurrt schon der Magen. Er hat Hunger. Und während er da oben auf dem Dach betet und aufs Essen wartet, hat er plötzlich eine Vision. Er sieht ein Tischtuch kommt vom Himmel herab. Gott tischt ihm auf. Aber was? Petrus wird's ganz anders. Lauter ekelhaftes Zeug. Alle diese Tiere gehören zur Kategorie bäh, pfui, eklig, verboten. Nach den Regeln der jüdischen Religion unrein, ungenießbar. Löwe, Bär, Hund, boah, Hase, Igel, Adler, Affe. Boah, das zu essen hat Gott verboten. Und Petrus weiß das genau. In den Speisegeboten nachzulesen. Jeder Jude weiß, unrein verboten. Also wirklich keine schöne Vision für den Petrus. Alles Kategorie, bäh, eklig. Aber es kommt noch schlimmer. Jetzt ertönt vom Himmel eine Stimme: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Denn Petrus dreht fast den Magen rum. Und er sagt, nein. Gott sagt, doch. Petrus, nein, Gott, doch. Dreimal widerspricht Petrus Gott und seinem Auftrag. Aber die Stimme bleibt hartnäckig und sagt, was Gott für rein erklärt hat, das nenne du nicht unrein. Petrus ist entsetzt. Und dann ist das Tischtuch wieder weg mit all dem Ekelzeugs und ich glaube, jetzt hat Petrus keinen Hunger mehr. Und wie er noch so völlig verwirrt ist, hat er gar keine Zeit, weiter drüber nachzudenken. Schon klopft es unten an der Tür. Petrus hört, da fragt wer nach ihm. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Sie sagten, wir kommen von Hauptmann Cornelius, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Sie übernachten. Was geht Petrus in dieser Nacht durch den Kopf? Diese Vision. Was will Cornelius eigentlich genau von mir? Ein Heide, ein Unreiner, einer, um den jeder anständige Jude einen Bogen macht. Am nächsten Morgen machen sie sich auf, die 50 Kilometer die Küste entlang, Petrus, die drei Männer des Cornelius und einige Leute aus der Gemeinde in Joppe gehen auch mit. Und als sie ankommen, ist das Haus des Cornelius voller Leute. Sie gehen rein, als Cornelius den Petrus sieht, fällt er zu Boden und betet ihn an. Irritiert richtet Petrus ihn auf und sagt, ich bin bloß ein Mensch. Und dann erzählen beide ihre Geschichte. Petrus erzählt Vision, Tischtuch. Cornelius erzählt Engel. Und wir als Leser erfahren alles doppelt. Das fällt auf. Eine irre lange Geschichte, die längste Einzelgeschichte in der ganzen Apostelgeschichte. Was heißt das? Das zeigt an, welchen Stellenwert hat dieses Ereignis. Dieser Moment. Wie wichtig das ist, was jetzt passiert. Und als beide erzählt haben und Petrus versteht, wie hier zwei Wege zusammenpassen, wie Gott das arrangiert hat, da schlussfolgert er wahrhaftig. Jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hatte es in Galiläa und jetzt predigt er und holt weit aus, Taufe Jesu, wie er immer wieder Menschen geholfen hat, den Einzelnen geheilt, am Kreuz gestorben, auferstanden, erzählt von der Zeit danach mit Jesus und wie Jesus aufgetragen hat zu predigen: Ich komme wieder als Herr und Richter. Und es gipfelt in: Sündenvergebung ist möglich durch Jesus, Beziehung zu Gott. Und dann setzt Gott noch eins obendrauf. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte: Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern? Jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Ein zweites Pfingsten. Und jetzt für die Heiden. Und während die Heiden in Sprachen reden, stehen Petrus und die anderen sprachlos daneben. Auch Heiden bekommen Gottes Heiligen Geist. Boah! Merkst du, wie wir hier an einer Nahtstelle sind? Das Evangelium macht den Sprung hin zu den Nichtjuden. Unreinen wird Jesus gepredigt, wie an Pfingsten den Juden. Unreine reden in geistgewirkten Sprachen, wie an Pfingsten die Juden. Unreine werden getauft, wie an Pfingsten die Juden. Eine irre Geschichte. Was nimmst du mit? Was sagt dir diese Geschichte? Drei Gedanken. Der erste: Petrus lernt, nichts und niemand ist unrein. Unreine Tiere auf dem Tischtuch. Dann stellt sich raus, mit den unreinen Tieren sind irgendwie die Heiden gemeint. Speisegebote, Reinheitsvorschriften gelten nicht mehr. Man kann sich ja die Frage stellen, warum hat Gott im Alten Testament diese Gebote erlassen? Ich glaube nicht so sehr wegen der Gesundheit der Israeliten, sondern damit sie ein Bewusstsein für Unreinheit bekommen. Die eigentliche Botschaft ist: Aufgrund der Sünde sind alle Menschen unrein, auch die Juden. Alle brauchen Erlösung, alle brauchen Vergebung, alle sind unrein. Aber Gott macht rein. Gott überwindet diese Ekelgrenze der Sünde. Und wenn Gott es macht, dann machen wir das genauso. Niemanden ausschließen. So schlimmer auch ist, so viel Schuld er auf sich geladen haben mag. Niemanden ausschließen. Nicht die Grenzen hochziehen. Niemanden meiden, niemanden abschreiben. Gerade den Sünder liebt Jesus. Gerade das Unreine. Deshalb ist er ja immer wieder zu den Kranken und Ausgestoßenen gegangen. Sie sollen Gottes Liebe und Zuwendung spüren. Und heute sollen sie es durch uns spüren. Ich habe eine Geschichte erzählt bekommen aus einem frommen Dorf. Eine Ehefrau begeht Ehebruch. Ihr Mann ist so verzweifelt, dass er sich das Leben nimmt. Beide waren in der Kirchengemeinde aktiv. Und jetzt heißt dort in der Kirchengemeinde: Boah, mit der haben wir nichts mehr zu tun. So eine, so viel Schuld, wie die auf sich geladen hat. Ist das im Sinne Jesu? Genau der falsche Weg. Gott lebt Liebe vor. Es gibt keinen Unreinen. Liebe gerade zu den Sündern. Was klar ist: Wir müssen Sünde beim Namen nennen. von Schuld reden. Aber die Person selber, die müssen wir lieben, weil Gott sie liebt. Niemals meinen, dem vergibt Gott nicht. Was Sünde angeht, sind wir alle gleich dreckig. Der eine mit dem, der andere mit dem, keiner ohne. Und keiner ist besser dran oder schlechter dran. Alle sind wir dreckig. Aber wir sind alle gleich geliebt. Ich bin ein geliebtes Königskind, ob Jude oder Heide. Durch Jesus sind wir erlöst, geliebt, erwählt, beschenkte Königskinder. Im Psalm 103 beten wir, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Geadelt mit Liebe, Gnade, Vergebung. Einfach so. Auch du. Gerade du. Gerade du, dreckiger Sünder. Ich habe keinen Grund, einen anderen abzuschreiben, weil ich genau weiß, wie ich bin und was Jesus mir vergeben muss. Glaubst du, der größte Sünder ist bei Gott willkommen? Glaubst du, du bist bei Gott willkommen? Nichts und niemand ist unrein, auch du nicht. Der zweite Gedanke, wir sind eins durch Christus. Was für eine bahnbrechende Erkenntnis für den Petrus. Jesus ebnet alle Unterschiede ein. Wir stehen hier vor einem Ereignis von welthistorischer Bedeutung. Zu Gottes Volk Israel gehören nicht mehr nur die Juden, sondern auch du Heide. Gott fragt nicht, zu welchem Volk du gehörst, sondern er nimmt dich an. Petrus konnte es überhaupt nicht verstehen. Und Gott weitet seinen Horizont und er versteht, diese alte Trennung zwischen Jude und Heide ist aufgehoben, die gilt nicht mehr. Wir sind alle zusammen Gottes Volk, Juden und Heiden. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Leib. Dieser Schritt hin zu den Heiden hat das Gemeindeverständnis total verändert. Petrus dachte, ich bin zu den Juden geschickt. Die sollen von Jesus erfahren. Und jetzt sagt Gott ihm, Juden allein reichen mir nicht. Ich will alle meine Menschen bei mir haben. Cornelius ist erster Anfang, der erste von vielen. Und Petrus versteht, Gott hat die ganze Welt im Blick. Alle Menschen weltweit, wir sind eins. Das heißt, die weltweite Gemeinde, das ist dein Thema. Mission hier vor Ort, aber auch weltweit, das ist dein Thema. Das ist unser Thema. Es reicht nicht, wenn wir sagen, ein paar wenige gehen und kümmern sich darum, der Rest kümmert sich um was anderes. Mission ist dein Ding, unser Ding. Dass Menschen in Deutschland, in Afrika, auf den Philippinen, in den USA von Jesus hören, das ist unsere Verantwortung. Und auch wie es den Christen in China geht, geht dich an. Die Lage der Christen in Südamerika, in Russland, Australien, überall. Wir sind eins, darum halte dich informiert. Bete, spende, kümmere dich. Und nebenbei, wenn du nicht selbst gehst, um denen in Timbuktu oder sonst wo von Jesus zu erzählen, dann ist es deine Aufgabe, andere zu motivieren und andere zu unterstützen, dass sie gehen. Frage, wer von uns geht? Und wer bleibt? Mir bleiben zu viele. Wenn ich sehe, wie viele auf dieser ganzen Welt Jesus noch nicht kennen. Wir sind eins und du bist ein Teil davon. Du bist gefordert. Keiner von uns lebt für sich selber, sondern für den anderen. Wie Jesus es vorgelebt hat. Und Petrus und Paulus und viele andere. Später zu Hause in Jerusalem, da hat es natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Petrus hat Heiden getauft. Donnerwetter. Das gibt's ja gar nicht. Wir sind eins, Juden und Heiden sind eins. Petrus muss sich erklären, rechtfertigen. Er erzählt seine Vision, die Begegnung mit Cornelius, wie Gottes Geist gewirkt hat. Gottes weltweiter Horizont. Und allen ist sofort klar, raus mit uns. Wir können nicht bleiben. Die Welt muss Jesus kennenlernen. Gott schickt uns zu Juden und Heiden. Und das machen sie. Und wir? Hoffentlich auch. Mein dritter Gedanke, diese Geschichte, die ist atemberaubend, wie Gott führt seine Wege. Zum Staunen, wie hast du ihn schon erlebt, dass er bei dir eins zum anderen zusammenbringt, dass es passt und du nur noch staunen kannst. Es wäre doch mal total spannend, wenn wir da voneinander erzählen, wie hat Gott mich schon geführt. Und ich glaube, da kann jeder was erzählen. Wie Gott Wege spurt und bahnt. Bei Cornelius schickt er einen Engel. Petrus, diese Vision vom Tischtuch. Anderen schickt Gott einen Traum. Bei anderen redet Gott durch seine Bibel. Andere lesen was im Internet und spüren und merken, da bin ich gemeint. Gott ruft mich. Für manche ist ein Rat eines anderen das, wodurch Gott in ihre Situation hineinredet, oft ohne, dass der andere das weiß. Oder wir machen eine Gebetsgemeinschaft und danach sagt einer, du, irgendwie merke ich, dass ich dir das und das sagen soll. Und du merkst, Gott führt, er spricht. Gott hat so viele Möglichkeiten. Glaubst du, dass Gott dich führt? Dass er für dich einen Weg spurt und dass er jetzt gerade dabei ist? Wo hast du im Moment eine Frage? Wo wartest du gerade auf Wegweisung? Dieses Bild imponiert mir immer wieder. Gott, der Kanalzieher, Gott, der Wegebahner, der mit seinem Finger eine Spur für mich legt. Er bahnt, ich sitze im Boot, bete ihn an, bin gespannt, was er macht, wo er mich hinführt und mich gebrauchen will. Dazu gehört Vertrauen, das ist die Grundvoraussetzung, dass ich meinem Gott vertraue, du machst es gut. Petrus hat vertraut, Gott, ich wäre nie auf die Idee gekommen, Juden und Heiden, aber du weißt, was gut und richtig ist. Dazu gehört Hinschauen, ach, da geht's lang. Petrus hätte bei seinem Nein bleiben können, die Gesandtschaft des Cornelius einfach vor der Tür stehen lassen. Einfach nicht mitgehen, weil unrein, böse. Aber er lässt sich darauf ein, mit Gott neue Wege hinschauen. Und dazu gehört auch Verzicht. Wenn Gott nach links führt, kann ich nichts dem rechts auf ewig nachtrauern. Sonst komme ich links nie richtig an und bin ich offen, dass Gott mich links gebrauchen will. Es gilt das alte Lied, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Und dazu gehört, dass mich andere vielleicht nicht verstehen. Hast du das auch schon erlebt? Du folgst Gott, wie er führt, und andere verstehen dich nicht? Petrus geht ein Wagnis ein, mit dem Schritt Heiden zu taufen. Was denken die in Jerusalem? Schmeißen die mich jetzt raus? Vom Glauben abgefallen? Aber Petrus kann nicht anders. Gott führt eindeutig. Gott führt mich, aber seine Wege. Diese drei Gedanken, Petrus darf erstens erleben, Sünde trennt nicht von Gott, keiner ist unrein, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und so sollen wir es auch machen. Petrus darf zweitens verstehen, wir sind eins durch Christus, auch für unreine Heiden ist Jesus gestorben. Gottes Ziel, die Verkündigung der guten Nachricht von Jesus weltweit. Wer von uns geht? Und Petrus darf hautnah erleben, Gott führt mich, seine Wege. Sei gespannt, wie er dich führt und wohin er dich führt. Amen.